liebe die Sprache von Gott. Jetzt hätte ich gerne deine Gabe, Benny, wie ich jetzt die Überleitung schaffe. Aber das funktioniert, denn in einem alten Sprichwort heißt es ja, Not macht erfinderisch. Und vor zig Jahren erlebte ich das auch mit meinen Freunden, als wir in Disneyland Paris waren. An einem Tag war Wind und Wetter und im Schlepptau hatten wir natürlich auch die Kinder. Also wir waren nicht nur für uns da, sondern auch für die Kinder. Die Kleinste war ein halbes Jahr alt und der Große 3 Jahre alt. Ich hatte das Vergnügen, in der ganzen Zeit die Kleine in so einer Tasche vorne zu tragen. Und irgendwann gab es den Moment, wo ich ein Haargummi für meine Haare brauchte. Alle Frauen hier mit langen Haaren wissen, was das heißt, bei Sturm und Wetter kein Haargummi zu haben. Also, was macht man in so einer Situation? Meine Freundin und ich sind ja auch nicht auf den Kopf gefallen und wir kamen uns in dem Moment vor wie MacGyver. Kreativ sein. Irgendwas braucht man, wo kriegen wir jetzt ein Haargummi her? Die meisten Leute haben Französisch gesprochen, wir sprechen kein Wort Französisch. Ich behaupte jetzt auch mal, meine Freunde können noch nicht mal Hochdeutsch. Sie lieben einfach den Wormser Blatt. Und jedenfalls war es so, wir haben alles, was irgendwie Stauraum hatte, abgesucht, um irgendwie etwas zu finden und haben dann letzten Endes an unserem Rucksack so ein paar Schnürchen gefunden. Also haben wir angefangen, diese ganzen Schnürchen irgendwie auseinanderzuziehen mit der Hoffnung, dass der Rucksack trotzdem irgendwie noch zusammenhält. Das End vom Lied ist, wir haben alle zusammengebunden und konnten somit meine Haare verbinden. Also wie ich euch inzwischen kennengelernt habe, glänzt ihr mit Sicherheit auch mit solchen Geschichten. Was schön ist, ist, dass in der Bibel es genauso Geschichten geben und ich habe euch heute eine mitgebracht, die auch durch ihren Ideenreichtum glänzt. Da würde ich allerdings weniger von Not macht erfinderisch reden, sondern von Glaube macht erfinderisch. Es geht um 4 Männer, die ihren gelähmten Freund zu Jesus tragen. Ich lese aus Markus 2, die Verse 1 bis 5. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Also diese 4 Männer, die beeindrucken mich. Die beweisen einen Glauben, für den es nichts Unmögliches gab. Sie waren völlig davon überzeugt, dass sie ihr Ziel erreichen. Egal, was die Hindernisse waren. Und es gibt fast immer welche, wenn man jemanden zu Jesus bringen möchte. Aber hier in dieser Geschichte können wir lesen, dass die Männer ihr Ziel erreicht haben. Dieser Glaube, diese Gewissheit, diese Überzeugung, wenn mein Freund bei Jesus ist, dann ist er sicher. Wir haben leider keine Ahnung, wer diese Männer waren. Keine Ahnung, wie deren Namen waren, welche Berufe sie hatten, ob sie Jesus überhaupt vorher schon mal begegnet waren. Das ist alles nicht zu lesen. Aber Jesus musste ihnen bekannt gewesen sein. Sie wussten um seine Worte, Wunder und Zeichen. Es gibt 2 Dinge, die ich besonders aus dieser Geschichte herausgreifen möchte. Dazu nenne ich das Stichwort Lieben. Die Motivation dieser Männer, die bleibt auch in dieser Geschichte unbekannt. Aber ich habe mich gefragt, Wer macht so einen Aufwand? Allein schon die Freunde zusammen zu trommeln, dann den Freund zu holen, den von einem Ort zum anderen Ort zu tragen. Ich will schon gar nicht wissen, was die für Blicke geerntet haben, was die Leute drumherum alles geredet haben. Und dann sind ja noch die ganzen vielen Leute und ich komme da ja gar nicht direkt an. Als wäre das nicht genug, müssen sie den noch mit ihrem Freund aufs Dach. Und da muss auch noch ein Loch gemacht werden und nicht nur ein zum Gucken, sondern da muss eine ganze Person rein. Stellen wir uns vor, der Gelähmte wäre Erhard gewesen, dann hätten sie schon ein ziemlich großes Loch machen müssen. Also was für ein Aufwand. Und ehrlich gesagt, ich kann mir es nicht vorstellen, dass so einer das nur tut um der Werke willen. Ich bin der Meinung, solch eine Aktion ist wirklich nur machbar aufgrund der Liebe. Das, was sie gemacht haben, das war wirklich eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Und ihre Liebe zu ihrem Freund bewegte sie zum Handeln. Liebe wird hier aktiv. Und diese vier Männer waren in diesem Moment du-orientiert. Als hätten sie schon die Worte von Jesus gekannt, die er später sagte. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder vielleicht auch die Worte des Paulus an die Galater. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Liebe sucht immer den anderen, sehnt sich nach Nähe, nach Treue und nach Verlässlichkeit. Weiter malt mir die Geschichte ein wunderbares Bild der tiefen Freundschaft. Und das ist eine besondere Frucht der Liebe. Tiefe Freundschaften sind in allen Kulturen zu finden. Und selbst in der Bücherwelt sprüht es nur davon. Was wäre in Herr der Ringe Frodo ohne Sam? Was wäre Winnetou ohne Old Shatterhand? Oder Captain Hornblower ohne seinen ersten Offizier? Wenn wir in die Bibel schauen, was wäre David ohne Jonathan? Oder Maria ohne Elisabeth? Oder sogar Mose ohne Aaron? Was sich in vielen Büchern als immer wiederkehrendes Thema zeigt, hat seinen Grund in Gottes Willen. Wir Menschen sind nach seinem Bild geschaffen. Daher suchen und lieben wir Gemeinschaft. Gott hat uns mit diesem Wunsch nach Gemeinschaft, mit unseren Emotionen und mit dem Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Annahme geschaffen. So unterschiedlich wir auch sind, so vielfältig in unseren Gaben, so verschieden die Kulturen. Wir brauchen einander. Und die Gemeinschaft mit Menschen, die so ähnlich empfinden wie wir, die sind für uns besonders und die tun uns enorm gut. Freundschaft bedeutet, ich kann mich auf den anderen verlassen. Er ist loyal, er steht zu mir und er ist für mich. Und solch eine Freundschaft ist ein Segen Gottes und ein echtes Geschenk. Wir können sie nicht produzieren, aber wir können dafür offen sein und können Gott darum bitten. Das zweite Stichwort in dieser Geschichte ist Sicherheit. Die Männer brachten ihren Freund zu Jesus. Und das ist nicht irgendeiner. Er ist Gottes Sohn, der versprochene Retter. Er lehrte in Vollmacht, ganz anders als die Schriftgelehrten. Er heilte die Kranken, er nahm die Aussätzigen an. Er strahlte Liebe und Sicherheit aus. An den kann ich mich festhalten, und das egal, wo ich gerade bin. Dallas Willard, ein US-amerikanischer Philosoph und geistlicher Schriftsteller, der sagte mal, dass dieser großartige Gott unter uns wohnt, haben wir die Garantie, dass unser Universum für uns ein äußerst sicherer Ort ist. Wirklich? Welches Bild malen mir täglich die Nachrichten? Sie sind gefüllt von Katastrophen, Gewalt und Krankheiten. Und in der Bibel finde ich ebenfalls Orte, die höchst gefährlich sind. Auf den ersten Blick. Bis sich herausstellt, dass sie die sichersten Orte überhaupt sind. Unser Universum ist in der Tat ein sicherer Ort. Nicht, weil darin keine schlimmen Dinge passieren, sondern, wie Paulus es formulierte, was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Die schlimmsten Waffen dieser Welt sind gegen diese Liebe völlig kraftlos. Und David im Psalm 23 sagt, und muss ich durchs finstere Tal, dann findet sich kein Unheil. Herr, du bist bei mir und du schützt mich und du führst mich. Kaum zu glauben, dass das Tal des Todes ein sicherer Ort ist. Denkt an Daniel in der Löwengrube. Es war der sicherste Ort der Welt, weil Gott da war. Selbst Jesus lebte in einem vollkommenen Vertrauen, weil er seinem Vater völlig hingegeben war. Und so lebte zum Beispiel ein kleiner Junge seine Zuversicht und sein Vertrauen. Denn eines Nachts kam seine Mama in das Zimmer, weil sie gedacht hat, dass er ganz viel Angst hat, weil draußen Blitz und Donner drohte. Und als sie im Zimmer ankam, dann stand ihr Sohn am Fenster und grinste vor sich hin, schaute seine Mama an und sagte, Mama, guck mal, Gott hat gerade ein Foto von mir gemacht. Er war davon überzeugt, dass da, wo er jetzt war, und das war sein Zimmer, und das war der sicherste Ort für ihn. Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir in dieser Überzeugung leben würden? Dass diese Welt für mich ein absolut sicherer Ort ist, weil ich mich auf Gottes Fürsorge und Kompetenz verlassen kann. Die vier Männer mit ihrem Freund waren bei Jesus absolut sicher. Und Jesus sah den Glauben der Männer. Er sah den Gelähmten, der völlig hilflos und von anderen abhängig war. Jesus sah ihn an, er nahm ihn wahr und sprach, Kind, deine Sünden sind vergeben. Es mag in dem Moment allen Anwesenden sehr komisch vorgekommen sein, dass Jesus zuerst von der Sündenvergebung sprach und dann den Gelähmten heilte. Dass Jesus aber zuerst mit der Vergebung der Sünden anfing, hängt damit zusammen, dass er das Übel an der Wurzel anpackt. Denn Krankheiten sind eine Folge der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Und Jesus machte den Gelähmten von Sünde frei, damit er frei sein kann für Gott. Das ist die gute Nachricht. Jesus ging den Weg ans Kreuz, damit die Menschheit frei für Gott sein kann. Am Kreuz durchbrach er die Trennung zwischen Mensch und Gott. Und durch die Auferstehung sind wir frei für Gott. Durch die Auferstehung Jesu bist du frei für ihn. Abschließend möchte ich sagen, dass ich es mir und euch allen wünsche, dass wir solche ideenreiche, liebenswerte, ausdauernde Freunde wie diese vier aus dieser Geschichte haben. Aber dass wir auch selbst solche sind. Und vielleicht bist du gerade der Gelähmte und Mut getragen werden. Aber vielleicht bist du auch gerade derjenige, der die helfende Hand für deinen gelähmten Freund ist. Einer trage des anderen Last, im Großen wie im Kleinen. Manche brauchen einfach nur ein Haargummi, andere wieder ein Ohr, damit sie ihre Nöte sagen können. Oder andere brauchen etwas anderes. Wo wirst du seit einiger Zeit wieder an einen Menschen erinnert, dem du Gutes tun darfst? Wer fällt dir ein, der Lasten zu tragen hat? Wen in der Familie, bei deinen Brüdern und Schwestern im Herrn oder auch bei deinen Freunden, die Jesus noch nicht kennen? Wen magst du zu Jesus tragen? Während dem letzten Lied, was die Band spielt, hast du die Möglichkeit, für diese Person, die dir der Heilige Geist in deine Gedanken legt, zu beten. Und wenn du willst, dann darfst du dich auch auf den Weg zu den ein der drei Tischen machen. Dort steht jeweils ein Korb gefüllt mit Steinen. Du kannst sehr gerne den Namen der Person auf diesen Stein schreiben und nimm ihn mit, so wird das Tragen des anderen ganz praktisch und du wirst immer wieder an diese Person erinnert. Bei Jesus bist du sicher. Amen.